Das Wort, das für die Predigt heute vorgeschlagen ist, steht im Matthäusevangelium, Kapitel 2, der bekannte Abschnitt für den Epiphaniastag. Als Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin, forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Ihr Lieben, aus dem Morgenland kamen sie. Morgenland, da geht die Sonne auf. Es ist das Land des Aufgangs, der Aufgänge, so könnte man ganz wörtlich übersetzen. Vielleicht geht ja auch uns heute ein Licht auf. Das Morgenland der Osten, das war früher Babylon und Persien, heute der Irak. Abraham kam von dort. Und dann wurde es das Land der Feinde Israels, bis heute. Von dort kann also nichts Gutes kommen, oder? Das Morgenland war die Heimat der Weisen. Durchaus zwielichtige Gestalten, Sterndeuter, Magier. Und doch, die Fernsten kamen Jesus am nächsten. Und die Nahen blieben Jesus fern. Verkehrte Welt? Oder ist bei den Frommen da etwas verkehrt? Schauen wir uns die Personen oder Personengruppen in dieser Geschichte noch ein bisschen näher an. Da ist zunächst Herodes, der König, und die um ihn. Und ganz Jerusalem, lesen wir. Von einigen Dahergelaufenen erfahren sie, der König der Juden ist geboren. Und wie reagieren sie auf diese Nachricht? Herodes erschrak und mit ihm ganz Jerusalem, lesen wir. Sie gerieten in Verwirrung und Bestürzung. Sie gerieten ganz durcheinander und in Aufruhr, könnte man übersetzen. Angst vor einem Baby? Warum denn das? Haben sie nicht auf den göttlichen Retter, den Messias, den besonderen König, gewartet? War das nicht in der Bibel angekündigt? Und jetzt? Jetzt bringt sie sein Kommen durcheinander. Der dringt in unseren Machtbereich ein. Sollen wir auf unsere Macht jetzt verzichten? Wir haben uns so schön an alles gewohnt, wie es bisher so war. Wir wollen nicht, dass das anders wird. Auch unser Glaube, unsere Religion, das ging doch alles seine geordneten Bahnen. Der neugeborene König, wenn der alles neu macht jetzt oder anders macht, was wir bis jetzt hatten, wussten wir. Aber was wird das Neue bringen oder der Neue? Ihr Lieben, es ist ein großer Unterschied, ob man theoretisch weiß, Gott wird kommen und eingreifen, es wird einen Retter geben oder Jesus kommt oder kommt wieder. Oder ob wir plötzlich mit der Tatsache konfrontiert werden, Jesus ist jetzt und hier da. Oder wir stehen plötzlich vor ihm. Und jetzt will er alles in die Hand nehmen. Was ist denn, wenn Gottes Geist unter uns so wirken würde, das passiert manchmal, dass plötzlich klar wird, Jesus ist Realität, jetzt und hier für mich gekommen, ich bin vor ihm, er will mein König sein, also mein Herr, mein Chef. Er möchte über mich bestimmen und mich jetzt führen und sagen, wo es lang geht. Er möchte, dass ich mich ihm tatsächlich unterstelle, ihn als Chef, als König, als Herrn anerkenne. Vielleicht ihm sage, Jesus, dir gehört ab jetzt mein Leben wirklich. Du sollst mein Herr sein, tu mit mir, was du willst. Du darfst mich auch so verändern, wie du mich gerne haben möchtest. Dir gehört alles, was ich bin und was ich so habe. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich will nicht mehr über mich selber bestimmen, selbstbestimmt leben. Du darfst und sollst über mich bestimmen. Ich übergebe dir jetzt die Herrschaft über mein Leben. Hier hast du die Schlüssel zu meinem Haus und zu allem. Also viele, wenn sie das hören oder damit konfrontiert werden, erschrecken sie erstmal. Und um den Schrecken zu verbergen oder irgendwie zu bewältigen, verfallen sie in Aktivismus und fangen an zu recherchieren und zu diskutieren. Jedenfalls Herodes macht es so. Der trommelt alle kompetenten Leute zusammen, die er irgendwo auftreiben kann, und sucht nach möglichen Erklärungen. Und als er die hat, danach erforscht er alles mit Akribie, steht da, also ganz genau von den Weisen. Und er tat das mit dem scheinheiligen Vorwand, auch ich will anbeten. Ich will dasselbe wie ihr. Ich bin da auch gläubig, so wie ihr. Aber der eigentliche Hintergedanke war, das muss ich in den Griff kriegen. Ich muss das doch im Griff behalten, mein Leben und meine Macht und alles, was mich so ausmacht. Das muss doch so bleiben. Dass der mir ja nicht meine Pläne und mein Leben durchkreuzt. Aber genau das will Jesus. Unsere Pläne, unser Leben durchkreuzen. Sein Kreuz, seine Erlösung will bei uns sichtbar werden. Fakt werden, er will uns führen. Da verändert sich einiges, nicht alles, aber einiges sicher mit der Zeit, manchmal auch plötzlich. Aber wir müssen keine Angst davor haben. Auch Herodes hätte keine Angst haben müssen, er hätte nicht vom Thron gestürzt in Jerusalem. Das war völlig unbegründet. Jesus ist der Einzige, der ganz bestimmt keinen Schaden anrichtet, wenn er die Herrschaft übernimmt. Bei anderen, wenn sie die Herrschaft übernehmen, wissen wir das nicht so genau. Ich bin erstaunt, wie schnell die Politik in Bezug auf Syrien umschwenkt. Ich bin mir nicht so sicher, ob die neue Herrschaft besser ist als die alte. Da müssen wir erst mal hinschauen. Aber bei Jesus, wenn er die Herrschaft übernimmt, das macht bestimmt keinen Schaden. Der macht alles neu und wirklich gut. Ja, es wird sich einiges ändern. Und es wird auch nicht immer leicht sein. Das hat er nie versprochen, nie. Aber es dient am Ende zum Guten, es dient zum Heil, ganz gewiss, ganz gewiss. Also wie geht's dir damit ganz praktisch, wenn du damit konfrontiert wirst, Jesus will tatsächlich jetzt und immer dein Herr sein und dir jetzt sagen, wie es lang geht. Sagst du ja und lässt das geschehen, willigst ein oder erschrickst du und schiebst dann doch weg und sagst, ich bin zwar gläubig, will das auch bleiben, aber ich möchte es schon gern alles selber auch in der Hand behalten, im Griff behalten. Ich will selber mein Leben bestimmen und Herr bleiben. Als nächstes lesen wir von den Schriftgelehrten. Das sind die, die alles wissen, sogar richtig wissen. Und sie können Herodes sofort antworten, jawohl, die Bibel sagt, der Messias wird in Bethlehem geboren. Aber auf die Idee, mit den Weisen nach Bethlehem zu gehen, darauf kommen sie nicht. Zu Jesus selber gehen und ihn anbeten, das ist doch unter unserer Würde. Stattdessen sagen sie salbungsvoll, ja, das ist biblisch, Christus wird in Bethlehem geboren. Aber jetzt, dass er auch für sie geboren ist, dass sie das persönlich erleben kann, darauf kommen die nicht. Und wenn sie nicht gestorben sind, diese Schriftgelehrten von damals, das, was sie ausgezeichnet hat, gibt es auch heute. Also so ein frommes Wissen, das aber, das richtig ist, aber tot ist. Wenn es aktuell und persönlich wird, zieht man sich zurück. Überlässt es den anderen. Könnte man jetzt viele Beispiele nennen. Natürlich sagt die Bibel, wir sind Sünder. Und Sünde dürfen wir bekennen und wir dürfen Vergebung empfangen. Wer tut das? Und wer hat wirklich schon mal Inventur gemacht in seinem Leben, mal eine Bestandserhebung, was hat sich da alles so angesammelt und hat dann mal aufgeräumt, aussortiert, das vor dem Kreuz von Jesus abgelegt, entsorgt sozusagen, was vor Gott nicht bestehen kann. Und wer tut das immer wieder, wenn das nötig ist? Ist meistens nicht mit einmal getan. Und wer hat sich denn Vergebung schon mal ganz persönlich zusagen lassen, dass er das erlebt? Jesus vergibt mir, das ist für mich, was da am Kreuz war. Das macht mich frei. Und wer tut das immer wieder, wenn es nötig wird? Ist manchmal so. Brauchen wir das? Und Jesus schenkt das gern. Er will es konkret werden lassen. Natürlich sagt Jesus in der Bibel, es sei denn, dass jemand von Neuem, von oben geboren wird, aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen und nicht hineinkommen. Selbstverständlich wissen wir auch, das haben wir erlebt, manche gerade vor kurzem, eine Geburt ist ein sichtbares und durchaus wahrnehmbares Ereignis, oder? Und hat das bei uns stattgefunden? Haben wir da Gewissheit? Oder geben wir uns mit gewohnten Ritualen zufrieden, ohne die Wirklichkeit dahinter zu erkennen? Die Rituale sind ja nicht schlecht, aber es geht ja um die Wirklichkeit dahinter, zu der sie uns helfen wollen, dass wir ihr begegnen. Ja, und wir wissen auch etwas über den Heiligen Geist und haben gelesen, er erneuert unser Leben, vielleicht sogar, er bringt Gaben mit und Fähigkeiten, die wir ohne den Glauben an Jesus nicht hätten. Vielleicht weiß mancher sogar, wo das in der Bibel steht. Aber wenn das plötzlich auftritt, beobachte ich manchmal eine merkwürdige Zurückhaltung. Vielleicht ist das ja alles nur Einbildung oder Sektiererei oder gefährlich, jedenfalls nichts für mich. Ich bleibe lieber bei dem, was ich gewohnt bin, was ich selber im Griff habe, was ich beherrsche, überschaue, möchte kein Risiko eingehen. Oder die Bibel sagt, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, das heißt, tut mal was Gutes denen, die euch hassen. Segnet, sagt Positives, Gutes, denen, die euch fluchen. Bittet für die, dafür bitte, vielleicht auch vor anderen sich einsetzen, die euch beleidigen. Das steht in dieser genialen Bergpredigt. Aber für meine Nachbarin, dieses Scheusal, oder für meinen Kollegen trifft das doch ganz bestimmt nicht zu, oder? Also Jesus, wenn du gewusst hättest, wie furchtbar der oder die ist, hättest du das bestimmt nicht gesagt, oder? Also wir haben so viel frommes Wissen, aber oft ist es tot. Wissen, was in der Bibel steht und was dazugehört, aber wenn es praktisch wird, wenn es aktuell wird und persönlich, dann heißt es auf einmal für mich nicht. Und ich muss auch sagen, dieses zur Theorie neigen, das betrifft uns Pfarrer auch ganz besonders, weil wir es in der beruflich alles wissen und machen. Und dann das wirklich zu praktizieren, ist auch für uns eine Herausforderung. Und nicht unbedingt leichter als für jeden anderen von euch. Okay, schauen wir uns noch die Weisen an. Es waren keine Könige, sondern im Griechischen steht Magier, also es waren Astrologen, Sterndeuter, so etwas in dieser Richtung. Die Bibel lehnt Astrologie ab, das ist Götzendienst. Also Horoskop lesen, Sternzeichen tragen und beachten ist Götzendienst. Und wer das tut, der lässt sich mit finsteren, unguten Mächten ein. Er wird von ihnen gebunden und gefangen. Das ist nichts Gutes, wirklich nicht. Damals war das allerdings noch nicht so getrennt, Astronomie und Astrologie. Wir sollten das unterscheiden und trennen und mit Astrologie nichts zu tun haben. Die Weisen kommen zum Glück von den Sternen weg und zu Jesus hin und beten ihn an. Auch wir sollten von allem Götzendienst wegkommen und allein Jesus und den Gott der Bibel anbeten. Immerhin, die Weisen wussten und ahnten, es gibt etwas über uns, jenseits von uns Menschen. Und das trifft auf viele Menschen heute zu. Die ganzen Esoteriker und sonst was, wir sollten die überhaupt nicht verachten, sondern das sind doch Menschen, die erstmal die Ahnung haben, da gibt es was Höheres und wir wollen damit irgendwie in Beziehung treten, weil das wichtig ist. Das ist doch erstmal ein edles Anliegen. Sie suchen dann oft an der falschen Stelle, aber sie haben wenigstens dieses Wissen noch. So wie die Weisen auch. Und jetzt suchten sie danach. Und dieses aufrichtige Suchen nimmt Gott ernst. Auch heute. Und wer Gott wirklich sucht, der findet ihn. Versprochen. Selbst wenn er erst mal irrt, das ist gar nicht so schlimm. Wir dürfen uns mal irren, versuchen Irrtum. Aber weitersuchen, bis wir gefunden haben. Und Gott will uns auch heute vom Irrtum zur Wahrheit führen. Und so kommt es tatsächlich, dass diese suchenden Heiden die Wahrheit viel eher erkennen als die frommen, alles wissenden Juden. Die Weisen suchen, bis sie gefunden haben. Und dafür nahmen sie einen langen, weiten Weg auf sich und viele Unannehmlichkeiten. Nehme ich mal an, die sind nicht mit Mercedes gereist. Aber so etwas hat immer Verheißung, wenn sich jemand so auf den Weg macht und sich das auch mal was kosten lässt und nicht aufgibt. Auch wenn er erstmal an der falschen Stelle sucht, gar nicht so schlimm, wenn er weitersucht, bis er gefunden hat. Und als sie der Wahrheit nahe kamen, steht da, freuten sie sich. Der Urtext sagt, sie freuten sich sehr mit großer Freude. Würden wir gar nicht so sagen. Heißt auf Deutsch, die waren überglücklich. Wie ist es heute mit unserer Freude? Oder mit den Freuden, mit der Freude in unseren Gottesdiensten? Herodes jedenfalls und die Schriftgelehrten, die freuten sich nicht. Aber die, die Jesus gefunden hatten, die freuten sich sehr. Und wenn wir Jesus gefunden haben, beginnt tatsächlich die Freude des Lebens. Die Wahrheit ist dann allerdings ganz anders, als die Weisen es sich wohl vorgestellt haben. So königlich sah das bei Josef und Maria nur wirklich nicht aus. Aber diese Gelehrten aus Matthäus 2 sind offen und lernbereit. Ich bewundere das, weil das nicht alle sind, auch nicht alle Gelehrten heute. Aber wir sollten das uns angewöhnen, offen und lernbereit zu sein, egal wie klug wir sind. Die waren das. Und so nehmen sie eben keinen Anstoß an dem, was sie da finden. Sie überwinden ihre Distanz, auch diese wissenschaftliche Distanz vielleicht. Sie gehen hinein zu Jesus und wollen ihm ganz, ganz nahe sein. Auch das können wir von ihnen lernen. Manche scheinen Angst zu haben, Jesus zu nahe zu kommen. Und dabei kann man ihm gar nicht nahe genug sein. Und diese Nähe zu Jesus führt zur Anbetung, ich denke immer. Wenn wir Jesus nahe kommen oder er uns, dann fallen wir vor ihm nieder und beten ihn an. Sie demütigen sich selbst und erheben Jesus. Jesus ist für sie der Größte und das schon als kleines Kind. Das ist Glaube, der im Kleinen schon das Große sieht, der in dem kleinen Licht, was schon kommt, schon das große Licht sieht, was mal alles erfüllen wird. Finsternis vergeht, die ist noch da, aber sie vergeht, das wahre Licht scheint schon, ist schon da. Ich sehe schon das Große. Und ich bete Jesus an. Das gehört zum Lebensstil eines Christen, dass wir nicht nur Bittgebete sprechen dürfen wir auch, aber bitte nicht nur, Jesus tue dies und jenes, als wäre Jesus nur unser Diener und Butler. Er dient uns gerne, aber es ist nicht alles. Er ist auch König, er ist Herr, er ist der Größte, der Höchste. Und deshalb gebührt ihm zuallererst unsere Anbetung und dann die Hingabe. Die Weisen haben Geschenke für Jesus, Geschenke, die normalerweise für Könige bestimmt sind, nicht für Säuglinge. Sie bringen ihm das dar, wie man Opfer Gott darbringt, also die Sprache im Urtext weist auf den Kontext des Opferbringens, also Gottesdienst, Opfern, das, was man hat, Gott opfern. Hingabe, dass wir uns selber und das, was wir haben, Jesus zur Verfügung stellen. Gold erinnert hier an Reichtum, auch an Geld. Weihrauch erinnert in der Bibel an Gebet. Dabei meint Weihrauch dann Gebete, die man nicht um seiner selbst willen spricht, weil man etwas braucht von Gott, sondern Gebete, die wir um Gottes Willen sprechen, weil er Gott ist, weil wir ihn ehren wollen. Und weil es zuerst um sein Reich geht, das sind diese Weihrauchgebete. Weihrauch spricht von Anbetung. Dass wir Gott vielleicht täglich 5 oder 10 Minuten oder eine halbe Stunde oder eine Stunde oder 2 Zeit opfern geben, um ihn einfach mal nur anzubeten, weil er Gott ist. Myrrhe, das ist Ausdruck von Luxus, von Verschwendung, auch Hingabe. Wenn man jemanden sehr liebt, dann macht man nicht nur zweckmäßige Geschenke, sondern dann schenkt man auch gern mal was, was einfach nur schön oder wertvoll ist. Könnten wir das auch Gott gegenüber so sehen? Drei Personen oder Personengruppen haben wir uns angeschaut und wie sie reagieren auf die Geburt von Jesus, diesem besonderen König. Die einen reagieren mit Schrecken und Aufregung. Sie wollen alles ganz schnell wieder im Griff haben. Schade. Die anderen wissen alles, aber wenn es persönlich wird, weichen sie aus oder gehen denen jedenfalls nicht nach. Sie beteiligen sich nicht. Schade. Was sich lohnt, ist der Weg der Weisen, dass wir ihnen mitgehen. Sie ahnen, es gibt noch mehr, als wir bisher gefunden haben. Gilt übrigens auch für jeden Christen. Egal, wie tief er im Glauben lebt, es gibt immer noch mehr. Bei Gott, er ist unendlich. Sie suchen, auch wenn das lange dauert und anstrengend ist. Sie suchen so lange, bis sie gefunden haben. Sie finden. Man merkt das an ihrer Freude. Sie gehen hinein zu Jesus, überwinden alle Distanz, allen Abstand. Sie fallen vor ihm nieder, beten ihn an, bringen ihre Opfer, geben sich hin, legen ihre Gaben vor ihm nieder. Sagen wir, unsere Gaben vor ihm niederlegen. Jesus, was willst du damit, was ich damit jetzt machen kann und soll? Das Ergebnis bei Ihnen und bei uns, ein neuer Lebensweg unter dem Wort Gottes. Machen wir uns mit den Weisen auf diesen Weg und bleiben wir bitte auf diesem Weg. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Wir danken dir, Vater im Himmel. Du hast immer wieder Menschen zu dir geführt, dahin, dass sie dich erfahren. Du hast versprochen, wer dich sucht, der findet dich auch. Danke, dass du uns in Jesus ganz nahe gekommen bist und dass wir dich in Jesus finden können. Wir bitten dich für uns selber und unsere Gemeinde und Kirche. Bewirke du durch deinen Geist ein Verlangen, dich zu suchen, neu zu suchen und immer wieder zu suchen, weil man bei dir nie am Ende ist. Wir können dich immer wieder neu und tiefer kennenlernen, dich und deinen Willen. Bitte öffne uns die Augen dafür. Bewahre uns davor, bei äußeren Dingen und Zeichen stehen zu bleiben. Und mache uns bitte bewusst, wo wir stehen geblieben und nicht mehr auf dem Weg zu dir sind. Wir bitten dich für Menschen, die dich noch nicht suchen oder die dich noch nicht gefunden haben. Bitte zeige dich ihnen. Mach auch uns zu lebendigen Zeugen. Mach uns zu Wegweisern für ein Leben mit dir. Wir bitten für unser Land um ein geistliches Erwachen. Und wir bitten dich für Menschen, die dich an falscher Stelle suchen und so in Bindungen und an dunkle Mächte geraten sind. Öffne ihnen die Augen dafür. Und mach auch uns so zum Licht, dass deutlich wird, wer wirklich Gott ist. Bitte gib uns auch selber Durchblick und Vollmacht, solchen Menschen zu helfen. Uns alle lass die Zeichen der Zeit erkennen, die darauf hindeuten, dass du, Herr Jesus, bald wiederkommst. Damit wir vorbereitet sind, dir den Weg bereiten, und selber ganz bei dir ankommen. Amen.